Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Verzerrte Aufnahmen mitten von den Tahrir-Protesten in Kairo 2011. Weg mit Hosni Mubarak wird da von Massen gesungen. Das war nicht nur eine politische Revolution damals, es war auch eine popkulturelle, sagt und zeigt ein ganz neues Archiv, das all die kreativen, künstlerischen Formen zusammenbringt, die mit der Revolution entstanden sind. Über dieses Archiv und über die Frage, wie es denn weiterging mit der Popkultur nach der Revolution in Ägypten, sprechen wir drüber in wenigen Minuten hier im Kompressor mit Massimo Maio. Hallo. Es ist wieder passiert und man will es eigentlich kaum glauben. Ein Handyvideo zeigt, wie in Minneapolis vorgestern ein weißer Polizist minutenlang auf einem schwarzen Mann kniet. Der ruft, I can't breathe, ich kann nicht atmen, aber der Polizist, der lässt nicht locker. Und kurze Zeit später stirbt der Afroamerikaner. George Floyd heißt er, der Name ist mittlerweile zum großen Hashtag geworden in den sozialen Medien. Madonna zum Beispiel schreibt dazu auf Instagram, das sei the most sickening and heartbreaking, das abscheulichste und herzzerreißendste, was sie seit langem gesehen hat. Ich habe unseren Filmkritiker Matthias Dell gefragt, was man denn diesem Statement über das Video noch hinzufügen kann.
Na, einerseits stimmt das natürlich und andererseits stimmt es eben nicht, weil, auch wenn das jetzt hart ist zu sagen, dieses Video praktisch laufend produziert wird. Also dauernd gibt es Bilder von Gewalt von Polizisten, von weißen Polizisten oder auch von weißen Menschen gegen Afroamerikaner in den USA. Selbst dieser Spruch oder diese Aussage, I can't breathe, ich kann nicht atmen, ist ja letztendlich etwas, was bereits in diesem ganzen Komplex von Black Lives Matter und dem Kampf gegen diese rassistische Gewalt schon eingeschrieben ist, weil er zurückgeht auf Eric Gardner, der das 2014 gesagt hat, da war Instagram relativ neu, da war diese Black Lives Matter Bewegung relativ neu. Und natürlich ist das jetzt irgendwie kein alter Slogan, sondern es ist einfach eine Beschreibung von Realität. Und das ist das Merkwürdige, dass auf der einen Seite der Spruch damals auch viel bewirkt hat, weil er Solidarisierung ermöglicht hat, weil er irgendwie Verbreitung ermöglicht hat und Leute damit auch demonstrieren gegangen sind, um sich zu solidarisieren. Aber auf der anderen Seite passiert ja jetzt wieder dieser Satz und der bedeutet, ist der letzte Satz, den man sagt, bevor man erstickt wird. Also eigentlich ist das ein Déjà-vu.
Und das macht es ja irgendwie noch erschreckender, dass das ja so unwirklich auch irgendwie wirkt, diese Wiederholung der Ereignisse. Und natürlich gibt es dazu auch viele Themes. Snoop Dogg zum Beispiel, der verbreitet eins, wo man den Polizisten sieht, wie der auf George Floyd kniet. Und daneben sieht man den Footballspieler Colin Kaepernick, der ja auch immer wieder kniete, während die US-Hymne lief, um auf die Polizeigewalt aufmerksam zu machen in den USA. Das ist doch schon eine ziemlich treffende Verbindung, oder?
Genau, die ist natürlich, das ist eine neue Verbindung, die jetzt möglich wird durch Bildebenen, durch das Knien, das eben zweimal ganz verschieden ist und trotzdem verbunden wird, weil die Geste von Kaepernick natürlich genau sich gegen das richtet, was da gerade nach ihm passiert. Aber Déjà-vu ist trotzdem der genau richtige Begriff, weil es eben quasi immer wieder passiert und weil diese ganzen Verbindungen, die man herstellen kann über Bilder, das gab es ja jetzt auch in der Corona-Zeit, als zum Beispiel weiße, schwer bewaffnete Mobs da demonstriert haben, Rathäuser und Gouverneurssitze quasi gestürmt haben und die Polizei steht da und es passiert nichts, während umgekehrt es ganz viele Bilder gibt, wo schwarze Leute sich im öffentlichen Raum bewegen und nicht mal eine Waffe haben, aber wegen der Vermutung, sie könnten eine haben oder sie könnten etwas ziehen, was wie eine Waffe ausgesehen haben könnte, dann wiederum in Gefahr geraten, erschossen oder umgebracht zu werden. Und das ist ein merkwürdiger Moment, dass man das Gefühl hat, es gibt wie trotz dieser ganzen klaren Verbindung, also die Bilder sind praktisch fast zu evident, um evident zu sein. Es ist zu offensichtlich, was man in ihnen sieht, als dass daraus irgendwas folgen könnte. Und das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, den man jetzt gerade wieder hat, weil es auch so ähnlich ist zu dem, was in der Geschichte passiert ist, zu diesem Déjà-vu. Und deswegen entsteht der Eindruck, dass die Bilder sich eigentlich in so einer Art Endlosschleife bewegen.
Und das klingt so, als wären wir da gefangen drin und könnten da nicht raus. Oder gibt es irgendwie irgendeine Ahnung von irgendeinem Ausgang, wie man da rauskommen könnte?
Ja, zumindest kann man an diesem Punkt ziemlich klar sehen, was Bilder eben können und was sie nicht können. Also was der Unterschied gesprochen zwischen Kunst oder Bildern und Politik ist. Reale Politik würde bedeuten, dass da jetzt ein Präsident wäre, der dieses Problem angeht. Tatsächlich haben wir es mit dem tiefsitzenden Rassismus zu tun, wo uns gerade die Endlosschleife sagt, das ist so ein krasses, tiefsitzendes, gewaltvolles, machtvolles Problem, dass das so schnell nicht verschwinden wird, offensichtlich. Und die Bilder sind dann eben nur die Momente, wo man eben auch merkt, wie machtlos sie eigentlich sind. Wenn man sich erinnert, die Urszene, wenn man das so sagen kann, dieser ganzen Handyaufnahmen heute, sind ja praktisch die Aufnahmen von 1992, als Rodney King in Los Angeles geschlagen wurde. Das wurde damals zufällig mit der Videokamera gefilmt und hat damals was bewirkt, in dem Sinne, dass einerseits könnte man sagen, O.J. Simpson freigesprochen worden ist und andererseits vor allen Dingen, dass zum Beispiel eine Polizeipraxis Praktik so ein Würgegriff, mit dem man Schwarze tatsächlich als probates Mittel hat unschädlich machen wollen, dass der daraufhin eigentlich verschwunden sein sollte aus dem Mittel von Polizeimitteln. Und das ist so ein Punkt, an dem man jetzt steht und wo man dann auch merkt, dass diese Bilder dann immer wieder auch Kinofilme und Erzählungen bedingen. Also es gibt einerseits ganz viel Wissen durch diese Bilder, weil dann Filme darum entstehen. Foodwell Station 2014 war so einer, der basierte auf einer Handyaufnahme. Es gibt diese O.J. Simpson-Prozesse, es gibt Dokumentarfilme darüber, die den Kontext schaffen und so weiter und die uns eigentlich sagen, was wir da sehen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass diese ganzen Filme dann wieder nur dazu dienen, dass man sie eigentlich so angucken kann, wie Madonna es jetzt gesagt hat, dass man auf der einen Seite schockiert ist und auf der anderen Seite herzzerrissen.
Sagt Matthias Dell zu dem Video, das gerade viral geht und den unheimlich brutalen Umgang eines Polizisten mit dem schwarzen George Floyd zeigt. Ägypten erlebt gerade eine enorm strenge, autoritäre Regierung, vielleicht die repressivste, die Ägypten je hatte. Dabei hat die Revolution 2011 eigentlich unheimlich viele neue künstlerische und popkulturelle Möglichkeiten eröffnet. Die Proteste waren unheimlich geprägt von Musik, von Graffiti, von Straßenkunst und auch später sind ganz neue Popkulturgenres entstanden. Wie genau diese künstlerisch-politische Entwicklung vonstatten gegangen ist, das zeigt jetzt ein neues Online-Archiv der Revolution in Ägypten, in die Wege geleitet von einem Forscherteam der Uni Warwick in England. Und Kulturjournalistin Nabila Abdelaziz hat sich das Archiv angeschaut. Hallo.
Hallo.
Was?
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Genau, Sie sind per Telefon zugeschaltet. Ich hoffe, nicht nur per Telefon, sondern ich höre auch per
jetzt
Leitung.
Über die Leitung, genau.
Wunderbar, dann kriegen Sie noch viel, viel besser.
Super.
Ja, schön, dass Sie da sind. Was genau ist denn in diesem Archiv zur ägyptischen Revolution zu sehen?
Genau, das Archiv ist ein Projekt von der Universität von Warwick in England, von der Politikwissenschaftlerin Nicola Pratt zusammen mit drei Kolleginnen mit ägyptischen Wurzeln. Das sind Dalia Mustafa, Dina Risk und Sara Salem. Und bei dem Projekt ging es darum, Antworten aus der Popkultur auf die Revolution 2011 zu dokumentieren, aber auch auf die anschließenden Entwicklungen. Das heißt, die kurze Herrschaft der Muslimbrüder, den Coup des Militärs 2013 und dann auch anschließend die Zeit unter dem neuen Präsidenten Sisi. Und versammelt sind da Beispiele aus der visuellen Kunst, der Performance, Fotografie, Graffiti, Musik, TV, Filme, ganz unterschiedliche Artefakte, mehr als 200. Und das Tolle ist, es ist für jeden frei und kostenlos online zugänglich. Und das Ziel des Archivs war es, einfach zu zeigen, wie eng Popkultur und Politik in Ägypten miteinander verbunden sind. Es gab nämlich zu der Zeit einen regelrechten kulturellen und künstlerischen Vulkanausbruch. Da hat sich ganz viel Bahn gebrochen und das haben sie eben versucht zu dokumentieren.
Ist das denn was Neues? Ist das eine besondere Perspektive, die das Archiv da einnimmt? Oder wieso ist es so bedeutsam?
Naja, es ist bedeutsam, weil Popkultur ein Aspekt der Revolution war, der bis jetzt noch nicht ausreichend gewürdigt wurde. Also wie wichtig Popkultur, Straßenkultur für die Revolution war. Zum Beispiel, also man spricht immer wieder über die Rolle der sozialen Medien, aber politische Botschaften wurden eben nicht nur über die sozialen Medien geteilt, sondern auch über Graffitis, über Kunst auf der Straße, über Lieder, die einfach noch für viel mehr Menschen zugänglich sind. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist da der Sänger Rami Aysam, dessen Lieder wirklich von tausenden Menschen auf dem Tahrirplatz gesungen wurden. Und da können wir vielleicht auch kurz reinhören.
Der Song, der ist zu einer richtigen Hymne geworden.
Genau. Und was er hier singt, ist, wir sind alle vereinigt und fordern nur eine Sache, verschwinde. Und da geht es natürlich um Hosni Mubarak, dem ehemaligen Präsidenten. Und das Interessante ist, dass Rami Aysam wirklich erst auf dem Tahrirplatz berühmt wurde und die Lieder dort auch ganz organisch entstanden sind. Das heißt, Slogans, die dort sowieso schon hin und her geflogen sind, hat er zu einem Lied verarbeitet. Und da zeigt sich ganz klar die enge Verbindung zwischen Politik und Popkultur, die es zu der Zeit gab. Und bei einem Blick auf die Region ist vielen Leuten, glaube ich, nicht klar, was für eine mobilisierende Kraft besonders Musik in der Region hat, besonders in Ägypten, wo Musik auch in der Vergangenheit gegen jede Art von religiöser Engstirnigkeit Bestand gehabt hat. Und mit dem arabischen Frühling wurde die Popwelt dann wirklich auf den Kopf gestellt. Also nicht alles, was zu der Zeit herum entstanden ist, war explizit politisch, aber es war ein definitiver Bruch mit dem, was es davor gab.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel, was da Neues entstanden ist?
Genau, also in der Musik zum Beispiel vor dem arabischen Frühling gab es wirklich eine Phase der Stagnation. Das heißt, Musik war sehr kommerziell, von einer Handvoll von Produktionsfirmen dominiert und wirklich auch nur mit einem einzigen Thema, romantischer Liebe. Und um die Zeit der Revolution herum ändert sich da ganz vieles. Also was entsteht, ist Musik, die wilder ist, ungeschönter ist, weniger kommerziell und mutiger ist. Und es sind auch ganz neue Genres entstanden. Ein ganz wichtiges Beispiel ist Mahraganat. Das ist eine neue Musikrichtung aus den ärmsten Vierteln Kairos, also ohne Profiproduzenten oder Profi-Equipment produziert und ein ziemlich wilder Mix aus lokalen Rhythmen und Autotune-Rap. Und da haben sich einfach die jungen Menschen aus den ärmsten Bezirken Kairos ihren ganz eigenen Sound erfunden. Und da könnten wir auch kurz reinhören.
اديني فرصة اقولك بصراحة معاك انسي امين وعمر حاحة سداد وفيلو كان سين الساحة خد بالراحة خد دي بدون اباحة ما بنخافش من حد ولا بيهمنا بنقول رأينا بس انت جربت جي عندنا بس احنا
Das ist sozusagen ein ganz eigener Stil, ein ganz eigenes Genre, das es nur in Kairo gibt.
Genau, dass es eigentlich nur in Ägypten gibt.
Ägypten.
Und das waren gerade Sadat und Alaa 50 Cent. Das sind zwei Pioniere der Musikrichtung. Und das Interessante ist, dass diese Musikrichtung selbst Revolutionäre der mittleren Schichten oder oberen Schichten auch provoziert, weil die Texte sind oft profan, manchmal politisch, aber immer hart an der Grenze zum gesellschaftlich Akzeptierten. Es geht zwar oft um die Revolution, aber die Künstler nehmen die Revolution auch nicht wirklich ernst. Also ein Beispiel ist, in einem Song wird nicht der typische Revolutionsslogan gerappt, nämlich das Volk will das Regime stürzen, sondern da wird es dann umgedichtet auf das Volk will 5 Pfund Handyguthaben. Also der Blick richtet sich wirklich darauf, was brauchen die Menschen, die ganz unten sind in der Gesellschaft. Ein zweites Beispiel ist Graffiti oder die Straßenkunstszene. Also vor der Revolution ging es wirklich darum, meistens um irgendwelche Produkte zu verkaufen oder um über die Pilgerfahrt zu erzählen. Und dann während der Revolution wird Graffiti und Streetart auf einmal wahnsinnig wichtig, um politische Inhalte zu kommunizieren, die in Zeitungen oder im Fernsehen oder im Radio natürlich nicht kommuniziert werden konnten.
Jetzt ist so ein Archiv natürlich immer nur eine Auswahl, kann ja nicht alles abbilden, was da entstanden ist. Würden Sie denn sagen, kann man da sehen, nach welchen Kriterien ausgewählt worden ist?
Ja, also es wurde ganz klar nur die Kunst ausgewählt, Musik, Graffiti, Karikaturen, die explizit politisch sind und politische Botschaften vermitteln. Ich finde aber auch interessant, dass während der Revolution und danach viel Kunst entstanden ist, die nicht explizit politisch ist, aber trotzdem wichtige politische Dimensionen hat. Also zum Beispiel dieses Genre Mahraganat, von dem wir gerade gesprochen haben, oder viel Rap, ist entstanden, indem es um den Exzess geht, um den Rausch, um Liebe, um Sex, um sich gehen lassen. Und das ist in einer Gesellschaft, in der es so wenig Ventile dafür gibt, schon sehr subversiv.
Die Revolution war so ein bisschen der Öffner für ganz viele popkulturelle, künstlerische Entwicklungen in Ägypten, so habe ich das verstanden. Aber wie ist es heute? Wie geht es weiter mit dieser kulturellen Revolution?
Genau, das ist eine gute Frage. Also aktuell hat Ägypten ein noch repressiveres Regime als vor der Revolution. Und dieses Regime versucht auch wirklich die Erinnerung an die Revolution auszuradieren oder zu verfälschen. Also mittlerweile sitzen viele Aktivistinnen im Gefängnis, es gibt zehntausende politische Gefangene, eigentlich keine freie Presse mehr. Rami Esam, von dem wir vorhin gesprochen haben, lebt mittlerweile in Schweden im Exil und Mahraganat-Künstlerinnen haben mittlerweile auch Auftrittsverbot. Also es sieht relativ düster aus. Gleichzeitig ist trotzdem die Kultur der einzige Ort, an dem die Revolution in Ägypten irgendwie noch weiterlebt, weil Popkultur kann zwar nicht mehr explizit Kritik üben, aber sie lässt sich nie ganz kontrollieren. Und die Zensur übersieht auch immer wieder etwas. Und Kritik muss sich jetzt eben hinter Metaphern verstecken oder Dinge kritisieren, die nicht direkt was mit dem Regime zu tun haben. Und ein Beispiel ist da die junge Rapperin Feluka, die teilweise auf Arabisch, teilweise auf Englisch rappt und über Themen wie Feminismus, Rassismus und Ausgrenzung. Und wegen Künstlerinnen wie ihr bin ich auch optimistisch, dass das, was während der Revolution entstanden ist, sich nicht vollständig zerstören lässt. Und da könnten wir auch gerne kurz reinhören.
Quick to disrespect and misdirect the arrow. You packed up and left, I loved you then and let go. Crazy how it changes, baby, the go-go flow. No, you know.
Feministischer Rap von Feluka. die auch weiter rappt, auch heute im ziemlich repressiven Ägypten. Ein Online-Archiv der popkulturellen Erzeugnisse während und nach der Revolution in Ägypten. 2011 ist jetzt online, hier vorgestellt von Nabila Abdel Assis. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, wie dreht man Filme in Corona-Zeiten? Langsam gibt es da ja erste Antworten drauf. In Deutschland gibt es eine Liste mit offiziellen Empfehlungen zum Filmdreh in diesen Zeiten. In Österreich aber geht das vielen Filmschaffenden alles noch lange nicht weit genug. Die fühlen sich im Stich gelassen von der Politik. Da gab es auch tatsächlich schon erste Rücktritte in der Politik deswegen. Was sich da gerade so alles tut in der Film- und Kinowelt in diesen Zeiten, das fasst unser Filmmann Christian Berndt zusammen.
Are you ready to rock?
Ein Konzert in Corona-Zeiten. Die Techno-Band Scooter spielt ohne Publikum, ist aber live im Internet zu sehen. Mit dabei war das Team der Regisseurin Cordula Kaplitz-Post, die gerade einen Dokumentarfilm über die Band dreht. Im Januar war die Finanzierung für den Film geklärt, dann kam Corona und alles stand auf der Kippe.
Und dann haben wir einfach gesagt, nee, wir fangen jetzt an, weil wir müssen eigentlich diese ganze Krise, so wie sie anfängt und was das bedeutet für die ganze Filmwirtschaft und natürlich auch für die Künstler und so weiter, anhand dieser Produktion zeigen. Der Dokumentarfilm hat ja auch eine Aufgabe, auf gesellschaftliche Ereignisse zu reagieren.
Im März begannen die Dreharbeiten. Corona wurde dabei automatisch zum Thema des Films, weil die Folgen der Krise den Alltag der Musiker zu Hause oder im Studio bestimmen. Und Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen sind kompliziert und zeitaufwendig.
Man muss halt irgendwie ständig darüber nachdenken, ob man den Sicherheitsabstand einhält. Das ist halt etwas nervig.
Aber weil die Regisseurin die Aufgabe des Dokumentarfilms in der distanzierten Beobachtung sieht, sei Abstand beim Dreh manchmal sogar besser.
Das ist ja immer das Beste, wenn die Protagonisten eigentlich die Kamera vergessen.
Empfehlungen für den Filmdreh in Corona-Zeiten hat jetzt die Berufsgenossenschaft für Medienerzeugnisse herausgegeben. Die sehen unter anderem eine 5-tägige Quarantäne für Schauspieler vor, wenn sie zum Beispiel körperliche Liebesszenen drehen müssen. Über die Corona-bedingten Mehrkosten verhandeln Filmproduzenten mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Während hierzulande die Filmproduktion wieder an Fahrt gewinnt, steht der Filmbetrieb in Österreich noch weitgehend still. Denn zu viele Fragen, sagt der Wiener Filmverleiher Michael Steskal, seien noch ungeklärt. Die Filmbranche habe Konzepte erarbeitet, die aber von der türkis-grünen Bundesregierung ignoriert worden seien.
Die produzierende Wirtschaft hat sich zu Recht darüber empört, dass ein sehr praktikabler Vorschlag, der auch auf internationale Beispiele zurückgeht, wie man Dreharbeiten machen kann, der wurde von der Filmwirtschaft sehr detailliert erarbeitet und sehr frühzeitig präsentiert. Und da ist lange Zeit nichts geschehen. Also da wurde tatsächlich viel wertvolle Zeit verloren.
In den letzten Wochen gab es in der österreichischen Kulturwelt heftige Proteste.
Ich glaube, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden. Die wurden halt in Richtung Handel, in Richtung Gastronomie, in Richtung Tourismus. Und da ist die Kultur eindeutig unter die Räder gekommen.
Infolge der Proteste musste die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek zurücktreten. Für den österreichischen Regisseur Markus Schleinzer liegt das Problem im allgemeinen Kulturverständnis seiner Heimat.
Der Kulturbegriff in Österreich ist meiner Meinung nach sehr zwiespältig. Also es gibt immer noch dieses weit verbreitete Bild, dass der Künstler, die Künstlerin bis um 10 Uhr der Hapfen liegt, wie wir hier so sagen würden, und dann ein bisschen was macht und dann um 14 Uhr sich dem Absinth hingibt. Es wird hier sehr selten verstanden, dass Kulturarbeit auch eine große Arbeit ist, auch ein Beitrag ist. Und vor allem, was selten wahrgenommen wird, ich kann jetzt nur ein Beispiel sagen, allein die Filmwirtschaft in Österreich hat eine Wertschöpfung für dieses Land von 1,4 Milliarden Euro.
Die Kultur wird in Österreich gerne auf repräsentative Zwecke reduziert. Das hänge mit der gebrochenen nationalen Identität des Landes zusammen, die immer noch eine Folge der verdrängten NS-Vergangenheit sei, meint Schleinzer. Der Kultur sei in der Nachkriegszeit die Aufgabe zugekommen, die gesellschaftliche Realität folkloristisch zu verklären.
Und aus dem heraus gibt es so Kulturbestrebungen, die sehr touristisch angegangen wird, da ein bisschen ein Neujahrskonzert und um noch Straußwalzer spielen. Und dann gibt es also auch diese Kultur des Widerstandes. Wenn man sagt, dass Kultur immer unangenehm sein muss und auch auf Dinge hinweisen muss, die vielleicht schmerzhaft sind für eine Gesellschaft.
Der im Ausland hochgeschätzte österreichische Film sei dabei ein Störfaktor. Wie wenig Beachtung er in der Corona-Krise seitens der Politik finde, zeige sich schon daran, dass trotz Corona zum Beispiel das ZDF in der Steiermark drehen kann.
Dass andere jetzt da drehen und wir noch immer weit davon entfernt sind, zu wissen, unter welchen Bedingungen wir die Kameras wieder andrehen dürfen, das ist natürlich absurd.
Und obwohl der Shutdown in Österreich viel früher als in Deutschland gelockert wurde, sollen die Kinos erst im Juli öffnen. In Deutschland dürfen die ersten Kinos schon seit 9. Mai in Hessen öffnen, in Sachsen galt das 6 Tage später. Allerdings haben anfangs nur sehr wenige Kinos wie die Schauburg in Dresden wieder aufgemacht. Das Publikum blieb zurückhaltend.
Montag waren es um die 30, gestern waren es 50. Die ersten zwei Tage waren noch sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz stimmt mich aber die Resonanz positiv. Die Leute, die gekommen sind, haben sich sehr gefreut. Und ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen verstärken und ein bisschen rumsprechen.
Der Geschäftsführer Stefan Ostertag ist optimistisch. Inzwischen haben drei weitere Kinos in Dresden geöffnet. Die Kulturministerkonferenz und die Kulturstaatsministerin haben jetzt Eckpunkte für eine einheitliche bundesweite Öffnung der Kinos als Empfehlungen für die Bundesländer erarbeitet. Die Kinoverbände favorisieren den 2. Juli als gemeinsamen Start für die deutschen Kinos, einen Tag nach Österreich.
Das wäre noch ziemlich genau ein Monat, was mittlerweile ziemlich kurz klingt. Christian Berndt mit dem Corona-Ticker zur Filmwelt hier in Deutschlandfunk Kultur. Wer bei Spotify nach Podcasts sucht, der stößt da nicht nur auf unseren wunderbaren Kompressor-Podcast natürlich, sondern seit einiger Zeit auf eine ganze Kategorie, die heißt LGBTQ. Schwul-lesbische, queere, transidentische Themen, Fragen, die tauchen ja sonst so im medialen Hauptprogramm eher selten auf, muss man sagen. Aber in der Podcast-Welt, da scheinen sie gerade eine immer größere Rolle zu spielen. Und zwar auch mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten, sehr unterschiedlichen Ansätzen. Malcolm O'Hanwe ist selbst Podcast-Macher. Und er stellt uns mal vier von diesen neuen LGBTQ-Podcasts vor.
Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
Ihr Geilen, herzlich willkommen zum Hollywood Tramp Podcast. Heute wird es ein bisschen versaut. Es geht nämlich um Sex während der Corona-Szene. Während der Corona-Zeit.
Im Podcast Hollywood Tramp, moderiert vom DJ und Partyveranstalter Barry, geht es oft um juicy Lifestyle-Themen wie das Dasein als Drag Queen oder den Kult um Pop-Diven wie Britney Spears, Beyoncé oder Jeanette Biedermann. Ein naheliegender Mix, erklärt Barry.
Ich glaube, diese Popkultur und die schwule Kultur ist so eine Wechselwirkung. Also ich glaube, es hat sich beides total gegenseitig beeinflusst. Und ich glaube aber auch, dass so Diven da so eine Fantasiewelt repräsentieren, die schwule Männer einfach mögen, weil sie fast schon puppenhaft wirkt. Und das ist eine hergemachte Frau, die performt, die irgendwie in so einer anderen Sphäre herrscht. Und ich glaube, das geht so Hand in Hand.
Den neuen Podcast nutzt Behrad Zadeh, so heißt Barry bürgerlich, aber auch um über Selbsthass unter Schwulen, Schwierigkeiten bei schwulem Sex oder über rassistische Fetischisierung zu sprechen. Rassismus, auch ein großes Thema, beim queeren Podcast Bin ich süß-sauer vom Kölner Sung Un Gang. Sein Projekt hat eine bestimmte Mission.
Aus meinen persönlichen Erfahrungen als schwulen asiatischen Mann in Deutschland quasi die Geschichte oder Lebensrealitäten der queeren asiatischen Menschen dann vorstelle.
In einer Folge geht es um die deutsch-koreanische lesbische Frau Insun. Sie kam als Krankenschwester mit ihrem Ehemann nach Bochum. Den hat sie mittlerweile aber für eine Frau verlassen und ist Theologin geworden. Die Erkenntnis, dass sie doch auf Frauen steht, beschreibt sie sehr charmant.
Da habe ich meine Freundin kennengelernt.
Ah.
Bis dahin wusste ich nicht, dass ich irgendwie lesbisch beanlagt war. Ja? Ich habe gedacht, wieso? Und meine Freundin hat ja Blumen gepflückt für mich. Ja? Hat ihr den Blumenstrauß mir gegeben. Habe ich gesagt, was soll das denn? Ja.
Bin ich süß-sauer ist ein sehr unaufgeregtes, detailverliebtes Projekt, das den queeren deutsch-asiatischen Gästen näher kommt, als es Formate der Außenperspektive jemals könnten. Mindestens genauso detailverliebt und spielerisch ist Nerd ist ihr Hobby.
Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist ihr Hobby.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Meisterwillkür.
Die Gamerinnen gehen sehr nerdigen Fragen mit einem queeren Blickwinkel nach. Etwa, inwiefern sogenannte SpielleiterInnen bei Rollenspielen, aber auch bei sexuellen Praktiken wie Fesseln oder Sadomaso als dominant gelten.
Die war sehr viel Arbeit, weil wir eine durchstrukturierte Analyse gemacht haben über einen Vergleich der Dynamiken von BDSM und Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS.
Wir schauen uns heute einen weiteren Buchstaben in unserer, ich nenne es jetzt einfach nur noch alle Buchstaben-Community. Mir ist es sehr lang, diese ganze Buchstabenliste, diese LGBTIQ.
Das öffentlich-rechtliche Angebot vom Bayerischen Rundfunk namens Willkommen im Club ist da definitiv weniger spezifisch unterwegs. Der Podcast will erstmal ganz einfache Grundsatzfragen klären, wie nennt man Lesben politisch korrekt oder was ist eigentlich ein Coming-out? Die homosexuelle Moderatorin Katharina Röb betont, dass man explizit alle, auch nichtswissende Heteros, erreichen will.
Ja, dass wir viele erreichen, die genau diesen Zugang suchen, weil sie die Community vielleicht nicht kennen oder weil gerade am Anfang die Hemmschwelle riesengroß ist. Das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man in einen richtig hippen Plattenladen geht und man traut sich nicht nachzufragen, weil man Angst hat, sich zu blamieren. Und bei uns darf man nachfragen.
Bin ich süß-sauer? Hollywood-Tramp? Nerd ist ihr Hobby? Oder Willkommen im Club? Das sind nur vier Beispiele, die sich einreihen in mittlerweile dutzende queere Formate wie Schwanz und Ehrlich, Busenfreundin, Yvonne und Berna, Frau verliebt, Diasporasia, Sputnik Pride oder der Black Brown Queer Podcast. Ob das Ganze wirklich nachhaltig gegen die Stigmatisierung von Menschen aus der LGBTQ-Community einen Effekt haben wird, zeigt die Zeit. Die finanziell geförderten queeren Projekte vom MDR oder BR haben nicht transsexuelle, nicht fette, weiße Gesichter, während sich mehrfach diskriminierte queere Personen tendenziell eher in prekären privaten Nischen wiederfinden. Trotz dieser großen strukturellen und auch thematischen Unterschiede waren sich alle PodcasterInnen einig, sie begrüßen den Trend und hoffen auf noch mehr Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit durch Hörbarkeit. Malcolm O'Hanwe mit einem Überblick über die wachsende LGBTQ und alle anderen Buchstaben-Podcast-Welt.